Auf uns kam natürlich die Immobilienabteilung erst zu und hat gesagt, okay, könnt ihr dort Flächen finden? Da habe ich gesagt, können wir schon, aber wisst ihr eigentlich, wo ihr die Talente findet? Und dann haben wir denen geholfen, erstmal zu clustern, wo findest du diese Art von Talenten? Und das hat dann auch letztendlich die Standortentscheidung bestimmt.
Personalwelten, der Podcast mit Nicolas Buchs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Unterstützt wird diese Episode von der Tangron Personalberatung, ein Unternehmen, das sich spezialisiert hat auf das Gewinnen von Fach- und Führungskräften, auch und gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Heute geht es um ein spannendes, ein internationales, ja ein globales Thema, nämlich darum, wo weltweit Innovation und Talente zu finden sind. Welche Länder, welche Städte sind hier ganz vorne und was besonders spannend ist, warum sind die ganz vorne? Und wir beschäftigen uns ja immer mit dem Thema aus der Perspektive, die besonders für Personalmanager, Personalführungskräfte, also schlicht die HR-Professionals interessant ist. Insofern hier natürlich die Perspektive auf die Fragestellung, was bedeutet denn das alles für das strategische Personalmanagement. Mein Gast ist jemand, der sich in dem Bereich besonders gut auskennt, eine führende Expertin bei JLL, der Immobilienberatung, und sie, ja, ist dort, nennt sich auch ganz anglomäßig Head of Work Dynamics. Gerade ist der Bereich erweitert worden, zum Bereich Northern Europe. Also herzlichen Glückwunsch nochmal. Herzlich willkommen hier, Martina Williams. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Nick. Schön, bei euch zu sein.
Also, ich stelle mir jetzt gerade vor, du bist beim Grillen mit irgendwelchen Freunden. Teilweise kennt man sich nicht. Und dann kommt so diese übliche Frage, die früher oder später kommt. Martina, sag mal, was machst du eigentlich so beruflich? Und da kommst du natürlich mit dem Begriff, ja, ich bin Head of Work Dynamics, da kommst du nicht wirklich weit. Wie erklärst denn du das, was du da eigentlich so beruflich treibst?
Ja, sehr gute Frage, wie es immer so ist mit den internationalen Titeln in der angelsächsischen Welt. Ja, also erstmal, ich arbeite ja für das Unternehmen JLL, hast du ja gesagt, Jones Lang LaSalle. Wir sind ein Immobilienberatungs- und Dienstleistungsunternehmen. Wir kümmern uns ausschließlich um gewerblich genutzte Immobilien, also dort, wo Arbeit stattfindet, eben Büros, Hotels, Logistik, Manufacturing, Einzelhandel, Data Center. Das heißt, wir kümmern uns um gewerbliche Immobilien weltweit. Wir sind ungefähr 110.000 Mitarbeiter, um einfach mal eine Größenordnung zu nennen. Und der Bereich Work Dynamics, den ich hier eben in unserer Region verantworten darf, ist quasi eine global organisierte Business Line. Und wir kümmern uns um die Performance und die Produktivität unserer Kunden zu steigern in ihrem Immobilienportfolio. Das heißt, wir gucken uns global aufgestellte Unternehmen an, egal welche Branche, und schauen, wie können wir ihnen helfen, dass ihre Arbeitsumfeld, ihr Immobilienportfolio sowohl wirtschaftlich auf der maximalen Performance laufen, aber eben auch positiven Impact auf die dort Angestellten haben. Und ja, und das mache ich seit etlichen Jahren, bin seit 25 Jahren in der Branche und es macht mir einfach wahnsinnig Spaß.
Aber jetzt müssen wir doch mal den Transfer hinbekommen von Immobilie zu denen, die dann da drin arbeiten. Da hilfst du den Unternehmen, den Spezialisten im Immobilienbereich irgendwie mit Erkenntnissen aus dieser Welt der Arbeit. Was sind das für Erkenntnisse, die Immobilieninvestoren kennen, wissen müssen?
Ja, das, ich meine, du hast es gerade angesprochen, die Welt der Arbeit hat ja auch gerade in den letzten Jahren eine große Disruption erfahren, Stichwort Covid und hybrides Arbeiten etc. Und dadurch, dass wir ja weltweit große Immobilienportfolio managen und als Outsourcing-Partner für Unternehmen im Immobilienbereich tätig sind, sehen wir tagtäglich im Betrieb der Immobilien, wie Arbeit stattfindet. Und diese Datenpunkte sammeln wir natürlich ein. Und mit diesen Erkenntnissen können wir dann eben Unternehmen beraten, wie stellt ihr euch auf, in welchen Märkten wäre es sinnvoll, wo findet ihr die besten Talente, nicht nur eben wo, sondern eben auch zu welchen Konditionen. Und da ist die Brücke eben letztendlich hin von der Immobilie als Arbeitsmittel für Unternehmen.
Was muss man denn können, um ein guter Workforce Dynamics Profi zu sein? Oder was Work hast Dynamics du gelernt? Profi. Was ist deine berufliche Provenienz? Du bist ja nicht ein Makler, sondern du musst irgendeine andere Qualifikation haben.
Richtig, genau. Bei uns also gibt es viele Backgrounds. Also mein persönlicher ist, ich habe zwei Studienabschlüsse. Einmal habe ich an der TU München abgeschlossen im Bereich Landschaftsarchitektur Städtebau. Und zweitens habe ich dann noch ein zweites Studium an der HFT Stuttgart gemacht zum Bereich internationales Immobilienmanagement, Projektmanagement und Immobilien. Und aber grundsätzlich geht es eben sehr stark an die Schnittstelle. Das hat mich auch interessiert, wie Immobilien und Organisation, wie das zusammenhängt und wie dort eben Performance in der Organisation gesteigert werden kann mit möglichst geringem Einsatz von Arbeitsmitteln. Wir haben aber in unserer Mitarbeiterschaft, wir haben von Bauingenieuren, Architekten, dann eben hin bis Psychologen, hin bis Geisteswissenschaftler, Geografen, Stadtplaner. Also wir sind eigentlich ein sehr divers aufgestelltes Unternehmen. Und eben gerade, weil eben in der Beratung sämtliche Fragestellungen dann eben auch aufkommen. Und da hilft es natürlich, wenn wir möglichst diversifiziert sind in dem, was wir wissen und können.
Jetzt machen wir mal den Transfer in den Bereich, wo ihr vor, ich glaube, 1-2 Jahren eine ganz spannende Studie gemacht habt. Das ist nämlich der ganze Block Innovation und Talente. Wie hängt denn das zusammen? Ich meine, du hast eine sehr internationale, sehr globale Erfahrung. Klar, ihr kommt aus dem Immobilienbereich, aber das, womit ihr euch bei diesem Thema beschäftigt, sind ja die Menschen, die mit diesen Innovationen irgendwie zu tun haben. Ja. Wie hängt das zusammen? Innovation und Talente.
Also erstmal muss man natürlich, also ich komme gleich auf deine Frage, vielleicht noch den Brückenschlag hinzunehmen. Unternehmen sind natürlich mit in ihren Immobilien dort, wo Talente zu finden sind. Das heißt, die haben ja nicht Immobilien, um an der Immobilienwirtschaft teilzunehmen, sondern eben um ihre Mitarbeiter eine Arbeitsumgebung zu geben und dann letztendlich dort Innovation stattfinden zu lassen. So, das heißt, diese Unternehmen folgen den Märkten, also den Kunden, aber eben auch den Talenten. Ja, also das mal so als erstes. Und ja, tatsächlich, wir machen das regelmäßig und haben auch eben in jüngster Zeit wieder eine Studie gemacht. Der Report ist dieses Jahr aktuell, ist auch im Internet zu finden, Innovation Geographies 2024 heißt der Report. Und dort haben wir einfach mal geguckt, wer sind denn die sogenannten Innovation Cluster weltweit? Also das heißt Städte, die eine gewisse Größeordnung haben, die sich auszeichnen durch eine sehr starke Innovationskraft. Ja, und diese Innovationskraft haben wir quasi gemessen an zwei Parametern. Das eine ist der Output von Innovation und das zweite ist die Konzentration von Arbeitskräften und Talenten.
Letztere kann ich mir gut vorstellen, wie man das misst mit den Arbeitskräften und Talenten. Spannender ist, wie man den Output von Innovation, ich sag mal, fassbar macht.
Ja, da haben wir uns verschiedener Parameter bedient, die eben kennzeichnend sind für eine gewisse Innovationskraft. Das sind dergleich verschiedene. Eins ist zum Beispiel die ausländischen Direktinvestitionen in eine Stadt. Zweitens eben den Venture Capital Inflow in diese Stadt, aber eben auch der Anteil von Forschung und Entwicklung als Teil des Bruttoinlandproduktes oder eben der Wertschöpfung eben in dieser Stadt. Dann die Anzahl der Patentanmeldungen ist natürlich auch ein ganz großer Parameter hier und generell das Volumen von Startups in einer Region. Das
also sind beispielsweise Parameter. Überwiegend sehr harte Zahlen, die da sozusagen auf den Tisch gekommen sind. Und ja, wenn man jetzt mal das, was einen natürlich sofort interessiert, wer poppt denn da ab? Also wer ist denn da gleich ganz, ganz oben, wo man sagt, das sind die führenden 1, 2, 3 Regionen oder Städte, vielleicht auch Länder, die da offensichtlich einen guten Job machen, was die Innovation und dann die Talente angeht.
Ja, also ich fand es auch mega spannend. Also vielleicht nochmal, wir haben uns die also großen 108 Städte angeguckt. Das heißt, die müssen mindestens 1,5 Millionen Einwohner in der Metropolitan Area haben. Also das ist mal so der Filter, den wir angesetzt haben. Diese 108 Städte haben sich weltweit relativ gleich verteilt. Nichtsdestotrotz gibt es eine Stadt oder eine Region, die immer ganz, ganz weit vorne ist. Und das ist die Bay Area, die eben genau diese Parameter, die wir gerade gesagt haben, also die sind einfach top. Die sind top im Innovation Score und die sind top in dem Talent Score. Ja, und da sind die definitiv führend und mit Abstand führend. Und das wird dann dicht gefolgt von anderen. Wir nennen das dann sogenannte Global Leaders, wie beispielsweise Tokio, Boston, Seoul, aber eben auch London und Singapur. Das heißt, es gibt auf allen Regionen der Welt, wenn jetzt mal die Weltkugel in drei Regionen denken, in die amerikanische, dann Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Asia Pacific, ist es eigentlich relativ gleich auf der Weltkugel verteilt. Nichtsdestotrotz gibt es dort eben dann diese Innovation Cluster. Ja. Und ja, es ist in allen drei Regionen zu finden. Deutschland, muss ich jetzt mal sagen, ist bei den Global Leaders keiner dabei.
Ich meine, es ist natürlich spannend, sich dann mal die identifizierten Leader mal anzugucken. Und ihr habt ja durch die ganzen Daten, die ihr analysiert habt, erst einmal nur festgestellt, dass sie da sind, wo sie sind und dass sie erfolgreich sind und dass sie ganz oben in den Rankings sind. Die Frage, die sich sofort anschließt, ist natürlich, warum sind die da oben? Habt ihr da auch Antworten drauf?
Ja, also einmal natürlich hat vorhin ja die Parameters, in denen wir messen. Das ist natürlich ein Punkt. Aber eben auch, die haben natürlich, die stellen eben gewisses Rahmenbedingungen bereit, das sowohl Talente anzieht, ja, ich komme auch gleich nochmal drauf, als auch Innovationen eben fördert. Und einer der Key Findings in diesem gesamten Thema, auch ganz Bereich zum Thema Talente und Zukunft von Arbeitskräften, ist, dass diese Regionen, also die Global Leaders, trotz ihrer hohen Kosten immer noch einen sogenannten Pull-Effekt haben an Talente oder mögliche Talente, die eben in diesen Branchen eben arbeiten möchten. Das heißt, dort verbinden sich eine gewisse Anzahl von Corporate Headquarters. Ja, das war eng verbunden natürlich mit Forschung und Entwicklung, mit Universitäten, mit anderen Forschungseinrichtungen und das dann noch verbunden mit einem guten Lifestyle, das zieht Talente an. Also es ist ganz klar auch in der jetzigen Studie herausbekommen, dass ein großer Pull-Effekt eben auch ein guter und leistbarer Lebensstil ist. Ja, und das hat eben auch dazu geführt, dass ein paar Städte, die vielleicht vorher nicht so auf dem Radar waren, und Austin ist da ein prägendes Beispiel, die haben es eigentlich geschafft, sich relativ nah ranzuroppen an die Global Players, wenn ich das mal so sagen darf, oder Global Leaders, weil die eben diesen Balance zwischen wie viel kann ich mir leisten mit meinem Gehalt und was bietet mir die Stadt an oder an, ja, an Wohnen, an kulturellen Einrichtungen, an Freizeitamüsements etc. eben sich ganz gut entwickelt hat.
Du hattest gesagt, Bay Area, also das ganze Thema San Francisco und das Metropolumfeld dort, die liegen einfach ganz weit vorne. Wie sieht's denn in Europa aus? Haben wir da zumindest ein paar Leuchttürme in diesem Bereich, auf die wir blicken können?
Ja, also in dieser Gruppe, also wir hatten in unserer Studie eben 8 Kategorien unterschieden an Type of Cities, nenne ich es jetzt mal. Die führenden sind die Global Leaders, über die wir uns ja gerade unterhalten, mit Bay Area führend. Darunter sind eben auch, in Europa ist London und Paris gelistet. Und ich meine, London, wissen wir auch, die sind sehr eng verzahnt dort Wissenschaft, Forschung, Financial Services sehr stark vertreten. Das heißt, dort ist auch das Kapital dann letztendlich da, das eben manches eben auch unterstützt, nicht nur in der Forschung, sondern eben auch im Corporate-Bereich, aber eben auch, ich nenne es jetzt mal, im urbanen oder im Public-Sektor-Bereich.
Also Brexit hat da offensichtlich nicht wirklich geschadet, ne?
Das ist richtig, ja. Also ist, London ist tatsächlich erstaunlich, weil es sind ja doch etliche, ich nenne es jetzt mal, auch Institutionen logischerweise abgewandert. Aber die haben eine sehr starke Wirtschaft und eine sehr starke, die unterstützen einfach, denken auch manche Modelle neu, gerade im Bereich Life Sciences, dass sie dort, also die hatten schon vor etlichen Jahren einfach King's Cross beispielsweise dort ein Life Science Cluster geschaffen, wo die Universitäten, Hospitals und Corporates zusammengeführt haben und so sich miteinander, untereinander befruchten lassen und neue Innovationen eben auch dann ermöglichen.
Schauen wir uns mal das Thema Personal oder Human Resources genauer an. In den Personalvorlesungen, besonders mit meinen Masterstudierenden, habe ich immer in den ein wunderbares Beispiel, wo ich sage, das ganze Thema Work Dynamics oder wo die Arbeitskräfte sind, hat Auswirkungen auf das Recruiting oder die Schwierigkeit des Recruitings in Deutschland führt dazu, also dass ein Unternehmen sich durchaus strategisch überlegen muss, ich sag's mal in meinen Worten, wenn die Leute nicht zu dir kommen, wenn sie nicht dorthin kommen, wo du mit deinem Unternehmen bist, dann musst du vielleicht strategisch darüber nachdenken, dass du als Unternehmen, vielleicht nicht als Ganzes, aber mit Teilen des Unternehmens, Divisions, Niederlassungen, dorthin gehst, wo die Talente sind.
Genau.
Das heißt, hier wird jetzt ganz konkret, wie können Personalteams, Personalverantwortliche strategisch eure Erkenntnisse nutzen? Was empfiehlst du denen? Wie sollen sie das lesen, was ihr an Erkenntnissen zur Verfügung stellt?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Und die einfache Frage auf deine Frage oder auf die Frage, die du ja stellst, müssen Unternehmen Talenten folgen, ist ganz klar ja. Also wenn du erfolgreich sein willst und wachsen willst, dann geht's eben nur so. Und es ist auch nichts Neues. Gut organisierte Unternehmen, und ich erinnere mich an ein DAX 40 notierte Softwareunternehmen, mit dem ich mich mal vor 10 oder 12 Jahren unterhalten hat, die hatten in Boulder ihren Standort eröffnet. Und in dem Gespräch kam dann raus, warum in Boulder? Weil dort eine Universität ist, die eben IT-Talente gefördert hat, die Life-Quality ist auch relativ hoch. Und so konnten die direkt von der Universität Talente abgreifen. Und das war der Grund, warum die in Boulder und jetzt ist natürlich Boulder nicht der weltweite Top-Markt, aber dort einen Standort aufgemacht haben. Zu deiner Frage, wie können Personale das nutzen? Also beispielsweise unser Bereich, wir haben ein Angebot, das nennt sich Location and Labor Analytics, wo wir HR-Abteilungen, also Unternehmen beraten, anhand gewisser Profile von welche Art von Workforce braucht ihr, zu sagen, wo findet ihr die, zu welchen Kosten, mit welcher Churn-Rate, und so weiter. Also das tun wir als Service. Und ich mache ein Beispiel. Ich hatte mal vor, das dürfte jetzt so, weiß ich, 8 Jahre her sein, auch ein deutsches DAX 40 Unternehmen. Die wollten einen Technologiestandort aufmachen, kommen aber aus einer ganz anderen Branche und haben sich dann damit beschäftigt, ob sie eben entweder in Spanien, Barcelona oder Madrid oder eben Portugal, Lissabon oder Porto gehen. Und auf uns kam natürlich die Immobilienabteilung erst zu und hat gesagt, okay, könnt ihr dort Flächen finden? Habe ich gesagt, können wir schon, aber wisst ihr eigentlich, wo ihr die Talente findet? Ja, muss ich mal fragen, die HR-Abteilung. Dann ist die Person auch zur HR-Abteilung gegangen und dann haben wir denen geholfen, erstmal zu clustern, wo findest du diese Art von Talenten? Und das hat dann auch letztendlich die Standortentscheidung bestimmt. Das heißt, Immobilien ist eigentlich nachgelagert zu der Frage, wo finde ich die Talente? Und ich hoffe, das ist mein Beispiel, das nachvollziehbar ist.
Ja, das ist sehr interessant. Vor allem stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, alle reden von den IT-Talenten. Und da ist, glaube ich, die Antwort sehr klar. Das heißt, danach würden sie, wenn sie IT-Talente wollen, wahrscheinlich alle bei ähnlichen Standorten landen, was diese Standorte dann wiederum so attraktiv auch für die Talente macht. Aber gibt es denn auch außerhalb der IT-Welt irgendwelche Talente oder Talentcluster, die man im Bereich Work Dynamics auf dem Radarschirm haben sollte oder könnte?
Definitiv. Aber bevor ich zu denen komme, lass mich ganz kurz noch zu den IT-Talenten sagen, weil da hat sich natürlich jetzt durch AI auch ein Thema verschärft, ne? Weil durch diese eben Rise of AI, künstliche Intelligenz, jedes Unternehmen, egal welchem Corporate Segment, braucht natürlich diese Talente, geht rein. Und es ist eben nicht nur die Softwareindustrie, sondern die Financial Services Industrie und alle anderen auch kämpfen um die gleichen Talente. Das heißt, hier hat sich eine Verschärfung des Wettbewerbs um diese Talente extrem entwickelt. Und das muss man sich bewusst sein als Unternehmen, dass man da im Wettbewerb als Bank mit einem Softwareunternehmen steht etc. Und letztendlich das Angebot, das man dann einem Mitarbeiter macht, muss natürlich dann auch nicht nur innerhalb seiner Branche Bestand halten können, sondern eben genau auch mit der Branche, mit dem Wettbewerb in den anderen Branchen. Das war mal das eine. Und andere Branchen, die du ansprachst, sind Life Science beispielsweise. Also im Life Science Segment, wo ja viel geforscht wird, wo aber auch immer mehr es dann auch mit Technologie und AI verschnitten wird, dort wird einfach auch ganz stark nach Talenten gefischt.
Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir sind eine Stadt, die da ganz oben dabei ist, vielleicht schon immer dabei war. Es gibt, wo es Gewinner gibt, gibt es auch immer Verlierer. Habt ihr denn über eure Forschung, über eure Studien auch Städte identifiziert, die mal in der Oberliga gespielt haben, aber dann abgestürzt sind, also die rausgefallen sind? Oder gab es eigentlich nur eine ziemlich konstante Gruppe, die eigentlich schon immer oben war? Die üblichen Verdächtigen, würde man sagen.
Also, das ist eine gute Frage. Bin mir jetzt nicht bewusst, dass jemand rausgefallen ist. Aber es ist schon klar, dass manche nicht so schnell sich entwickeln wie andere Städte, ne? Und wenn ich jetzt mal in unsere deutsche Landschaft gucke, dann sind da ganz vorne mit dabei eben München, also München und Berlin, die beide, wir nennen das München im Bereich Global Builders. Das heißt, die sind vielleicht jetzt nicht so groß, hat nicht so viele oder die größten Parameter, die ich vorhin genannt habe, dort verankert oder treffen dazu. Nichtsdestotrotz, die sind breit aufgestellt, die haben hohe Anzahl von Forschungseinrichtungen, etc. Aber wir wissen, dass in München und Berlin natürlich jetzt auch das ganze Thema Wohnraum und Kosten für Wohnraum ein verknappendes Element ist. Das heißt, um zu vermeiden, dass auch in diesen Städten dann irgendwann zurückgefallen wird, muss man sich als Stadt eben bewusst sein, dass das Thema Wohnraum, um das als Beispiel zu nehmen, angegangen wird, um zu vermeiden, dass diese Talente eben dann abwandern und eben nicht mehr nach München kommen oder Berlin, sondern eben dann in ich nenne es jetzt mal, sekundäre Märkte gehen. Also da muss man natürlich als Stadt auch aufpassen.
Wenn du als externe Beraterin eine Bundesregierung beraten müsstest, die ja ein bisschen den Blick auf ganz Deutschland haben sollte, wo, ich meine, im Moment läuft gerade der Wettbewerb um die Exzellenzuniversitäten, wo alle möglichen Städte, wo alle möglichen Bundesländer wahnsinnig viel Aufwand treiben, um sich da in Position zu bringen. Wenn man das so alles hört, würde man aber doch eher sagen, es ist sinnvoll, sich auf ein, zwei Regionen zu beschränken und die dann richtig auszustatten mit Mitteln, mit Personal, mit vielleicht Regulatorik, die förderlich ist, als dass jetzt in 16 Bundesländern jeweils vielleicht 2, 3 Städte da Anstrengungen machen und wir nachher am Ende 10 oder 20 Wettbewerber in diesem Rennen haben. Wie würdest du so eine Bundesregierung, die vor dieser Fragestellung steht, beraten? Hast du da eine Empfehlung aus euren Erkenntnissen heraus?
Also ich bin jetzt kein Politikberater per se. Ich denke, es ist natürlich ja die Herausforderung in unserem Föderalismus, ne, der ja auch seine guten Seiten hat, aber sicher herausfordernd. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass Wettbewerb nie schadet. Ja, und insofern auch der Wettbewerb der Universitäten untereinander tut uns gut. Deswegen, du hast es gesagt, wir haben einige Universitäten, die ganz vorn mitspielen. TU München, LMU sind sicherlich eine. München wurde ja vorhin schon mal genannt, aber es gibt eben auch andere. Und ich denke, diesen Wettbewerb weiter fördern, finde ich gut.
Wenn wir nochmal den Personalern einen Tipp geben oder sie beraten würden, wie können diese Personalteams oder die Verantwortlichen in Vorstand, in Geschäftsführung sich auf die Entwicklung in diesen Regionen, die sich da auch perspektivisch weiter fortsetzen wird, wie können die sich darauf einstellen oder wie können die sich darauf vorbereiten, was da jetzt passiert?
Naja, ich glaube, im ersten Schritt ist es sich bewusst werden, dass es ein Shift ist. Ich meine, ihr als Personaler seid euch natürlich sowieso schon bewusst, dass der Arbeitsmarkt von einem Arbeitgebermarkt auf einen Arbeitnehmermarkt gegangen ist, ja. Und sich bewusst werden, was sind denn überhaupt die Triggerpoints? Und ich habe gestern erst wieder von Korn Ferry hat quasi eine Studie rausgegeben, wo eben es nicht nur die Kompensation ist, den Mitarbeiter attraktiv findet und dann kommen lässt, sondern eben auch Flexibilität war da eines der Top, also das nächste Top-Thema. Also wenn ich keine Flexibilität hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort biete, habe ich schon mal schlechte Chancen. Also sich bewusst sein, was sind die Trigger, aber da seid ihr sowieso als Personaler sehr, sehr nah dran. Aber sich dann eben auch bewusst werden, was sind denn die Talente, die das Unternehmen für die Zukunft braucht und wo sind diese zu finden. Und da rentiert sich sicherlich ein Blick in diesen Report, den ich vorhin nannte, weil da zumindest aus der heutigen Perspektive, denke ich mal, der Blick in die Märkte gelegt wurde. Ich finde auch interessant, dass wenn wir uns innerhalb Europas anschauen, klar, du hast diese obviously ones wie London und Paris, wie wir sie gerade vorhin besprochen haben. Aber du hast ja auch Talentmärkte, die wirklich, wirklich spannend sind, weil die noch zu relativ günstigen Lohnniveaus mit einer hohen Ausbildungsqualität wirklich gutes Personal bieten. Mir fällt da Portugal ein, das da einfach ganz vorne mitspielt. Ja, früher sagt man aus Deutschland, okay, man wandert nach Warschau. In Warschau findest du schon gar keine Arbeitskräfte mehr für gewisse, weil die Arbeitslosenquote auch relativ gering ist. Wenn du allerdings nach Portugal guckst, zu relativ ähnlichen Gehaltsniveau, findest du top ausgebildete und hoch engagierte Menschen, die du vielleicht Teil deiner Workforce gewinnen möchtest.
Ich hatte gerade gestern mit einem Kunden eine sehr interessante Diskussion und die ging eigentlich um unser Thema. Es ging nämlich darum, führt nicht dieses ganze Thema des Remote Work eigentlich dazu, dass perspektivisch das Thema Standort immer unwichtiger wird? Also das heißt, die Talente können da sein, wo sie wollen und die Firmen können halt woanders sein. Und entsprechend können Talente dann trotzdem für eine Firma arbeiten, die vielleicht nicht an einem der Hotspots ist. Oder ein Talent geht eben nicht in die Bay Area, aber kann trotzdem für Google arbeiten. Dagegen sprach jedoch wieder die These, dass ganz viele gerade in der Bay Area zur Corona-Zeit die Bay Area verlassen haben, nicht nur San Francisco verlassen haben, sondern auch Kalifornien verlassen haben. Die sind einfach woanders hingezogen. Und ja, als dann die ganzen Großen, Google angefangen, sagte, wir wollen, dass ihr wieder zurückkommt. Ja, da haben ganz viele dieser Talente schlicht gekündigt. Die haben gesagt, wir kommen nicht zurück. Mhm. Hast du zu diesem ganzen Sachverhalt, also Remote Work und Standort von Talenten, eine Meinung?
Ja, also habe ich. Und wir verfolgen das auch als Unternehmen. Wir machen regelmäßige Umfragen mit unseren Kunden und wir tracken ja auch die Nutzung der Bürogebäude in verschiedenen Branchen und bei Kunden. Und was wir sagen können, ist erstmal, dass sich die Unternehmen, die anfangs bei Covid gesagt haben, ist mir egal, wo du arbeitest, du hast es gesagt, alle wollen ihre Leute mehr oder weniger zurück. Ne? Meine Antwort ist, es wird immer hybrid bleiben. Es gibt nie, also sowohl schwarz als auch weiß ist meines Erachtens nicht gut. Du wirst keine Talente mehr finden, wenn du keine Flexibilität bietest. Das hatten wir ja gerade schon mal besprochen. Auf der anderen Seite als Unternehmen blutest du in teilweise aus in Sachen Innovation und gesteigerter Wertschöpfung, wenn du nicht deine Leute zusammenbekommst und sie eine gewisse Verbundenheit auch für dein Unternehmen empfinden. So, und das Ganze kannst du natürlich mit vielen anderen Events machen und Maßnahmen, aber es hat sich gezeigt, wenn die Menschen physisch zusammenkommen und physisch miteinander arbeiten, es muss nicht täglich sein, aber es muss mit einer gewissen Intention auch, ich nenne es jetzt mal, orchestriert werden oder bewusst eingefordert werden und auch vorgelebt werden, dann hilft es natürlich erstens, nicht nur Talente zu gewinnen, sondern die auch so lange zu halten, dass sie nicht nach ein oder zwei Jahren wieder weg sind. Drittens, dass die neu gewonnenen Talente eben auch lernen können. Das größte Problem bei diesen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sagen uns, ja, unsere Leute, wenn die nur remote sitzen, wer lernt denn dann vom anderen? Wer guckt denn jemand anders über die Schulter oder der Junior, der mal mitgeht ins erste Meeting und zuhört, was denn gemacht wird, ja, und wie man sich verhält. Es ist ja mehr als nur das gesprochene oder geschriebene Wort. Es sind ja auch gewisse, ich nenne es jetzt mal Verhaltensweisen, die man dann in einem physischen Meeting auch zeigt und sich sicherlich auch aneignet über den Raum der Zeit. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber da gibt es etliche, wo wir sehen, dass unsere Kunden, und das sind große Corporates, international aufgestellte, genauso wie der Mittelstand, die wollen ihre Leute zurück. Natürlich, dann kannst du fragen, haben sie Maßnahmen, das nachzuhalten? Und da sage ich jetzt mal, trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ja, der eine macht es besser als der andere.
Wir haben die schöne Tradition, dass immer am Ende der Gast, in dem Fall du, eine deine zentrale Botschaft in Richtung Personalwelten, also die Welt der Personalverantwortlichen in Unternehmen und Organisationen richtet. Was wäre Martina Williams zentrale Botschaft?
Also im ersten, seid euch bewusst, dass sich die Anforderungen an die Mitarbeiterschaft stark verändern und die Fähigkeiten, die ihr als Unternehmen braucht, um erfolgreich zu sein. Seid euch ganz klar, was diese Fähigkeiten sind und dann guckt, wo ihr diese Talente mit diesen Fähigkeiten findet. So. Zweitens, geht dorthin, wo die sind. Sucht euch die guten Städte aus. Wir sind vorher nicht drauf eingegangen, aber es sind natürlich Städte, die letztendlich auch gewisse Angebote machen für Unternehmen, aber auch Angebote für Menschen, dass eine Stadt lebenswert ist, dass eine Stadt nachhaltig ist. Guckt euch das an. Die Talente von morgen, die wollen eine gewisse Lebensqualität, eine Lebensqualität, die sie sich leisten können. Also guckt auch da rein, wo sind diese Städte, die das denn bieten? Und wo gibt es denn Rahmenbedingungen auch von der öffentlichen Hand, die das fördern? So, das ist für mich nochmal wichtig. Ja, und dann drittens, aber das ist jetzt ein bisschen ja so im Eigeninteresse. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die euch dabei helfen können und wir machen es gerne.
Es ist erstaunlich, denn in der Vorbereitung zu unserem Gespräch bin ich über ein Zitat von jemandem gestolpert, der eine unglaubliche Persönlichkeit ist. Er ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, ein US-Unternehmer. Er ist aber auch zusätzlich ein sehr erfolgreicher Politiker. Er ist Autor, ist ein, ich sag mal, Multitalent. Und das ist kein geringer als Michael Bloomberg, der nämlich einen Satz gesagt hat, der eigentlich wunderbar alles das zusammenfasst, was du gesagt hast. Der hat nämlich gesagt, die Zukunft gehört den Städten, die Talente anziehen und fördern. Und das hat er nicht erst in diesen Jahren gesagt, sondern das hat er vor vielen, vielen Jahren, fast Jahrzehnten schon gesagt. Also insofern, ich würde sagen, der Mann hat recht. Du hast die entsprechenden Beispiele und Belege über die Studien dazu gebracht. Und was bleibt mir zu sagen, ist dir, liebe Martina, zu danken für Inspiration, für Anregungen, für Informationen. Vielen Dank, dass du hier warst.
Sehr gerne, vielen Dank.
Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute. und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nicolas Boots.